Es gibt viele Gründe, warum Kinder in ein Heim kommen. Gewalt, die sie in ihren Familien erfahren, ist einer davon. Doch für einige endet die Gewalt nicht im Heim, im Gegenteil. Sozial, ein Podcast der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zum Nachdenken und Handeln in sozialer Arbeit.
Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Rigla Freuler. Heute bin ich wieder mit Tim Tausendfreund am Mikrofon für den Podcast, den wir gemeinsam hosten. Mit dabei ist natürlich auch wieder Menno Labruyère, der Regie führt, in der Vorbereitung kritische Fragen stellt und jetzt am Technikpult steht. Tim, in den letzten 2 Jahren haben wir immer wieder über Gewalt in Kinder- und Jugendheimen gesprochen. Als Forscher und Dozent im Bereich Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt dich das natürlich besonders stark.
Ich glaube, dass es ganz grundsätzliche Fragen an uns stellt als Profession. Wenn Kinder in den Einrichtungen, die wir ihnen anbieten als Alternative zu den Milieus, aus denen sie vorher kommen oder aus den Familien oder aus den Gemeinschaften oder aus Situationen, wo sie Gewalt erfahren haben und wir sie in Einrichtungen unterbringen, die sie schützen wollen, beziehungsweise die einen geschützten Raum anbieten wollen. Wenn sie dort Gewalterfahrung machen, stellt das grundsätzliche Fragen an unsere Intervention und an uns als Profession.
Jetzt ist das ja eine Podcast-Episode über eine Reise von dir in die USA. Wie ist es denn zu dieser Reise gekommen? Erzähl doch mal.
Mich hat beschäftigt gehabt, vor 2 Jahren, die Situation in den Residential Schools in Kanada. Das sind Einrichtungen, wo Kinder aus indigenen Familien in Internate gebracht wurden, um sie von ihrem kulturellen Hintergrund zu entfremden und auch von den Familien. Weil man dachte, dass das aus einer christlichen Sicht ein Angebot ist, was Kindern hilft. Das hat mich sehr schockiert und betroffen gemacht. Und die Frage hat mich dazu gebracht, wie kann es eigentlich sein, dass wir bei so viel guten Intentionen, in Anführungsstrichen gute Intentionen, dann sowas passiert. Und da bin ich nach New York gegangen. Ich habe mit Kollegen, wo ich wusste, die dazu geforscht haben, zu Gewalt in Einrichtungen, habe ich Kontakt aufgenommen. Ich habe gedacht, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Es gibt historische Bücher, insbesondere auch von Forschenden aus den indigenen Gemeinschaften. Da kann man sehr viel drüber lesen und lernen. Für mich war es aber ab einem bestimmten Punkt wichtig, vor allem auch erstmal hinzugehen, um mit den Menschen zu sprechen und zu schauen, was haben sie jetzt gelernt darüber, was kann man heutzutage machen, und bin in die USA geflogen.
Du hast mir auch noch einen Artikel aus der New York Times geschickt, wo wir dann sozusagen von der Vergangenheit ins Heute kommen. Der Artikel prangert die Missstände bei der Behandlung und Betreuung von Jugendlichen in Einrichtungen an. Also nicht nur Einrichtungen, aber da vor allem. Es gibt ja in den USA diese Bootcamps, es gibt die Wilderness Therapy Programs. Und man ist eigentlich fassungslos, wenn man die Geschichten von diesen jungen Menschen liest und hört. Also sind auch Audiobeispiele dabei. Die berühmteste ist übrigens Paris Hilton, das wusste ich gar nicht über sie. Die Hotelerbin, die eigentlich, glaube ich, alle kennen, die war auch einmal in einer solchen Einrichtung und hat auch Misshandlung erfahren. Wie kann es zu solcher Gewalt kommen? Hast du etwas darüber erfahren in den USA bei deiner Reise?
Was wichtig ist, ist, das differenziert anzuschauen. Und Paris Hilton ist jetzt natürlich aufgrund ihrer Berühmtheit eine wichtige Figur, auch in diesem New York Times Artikel. Es gibt aber viele, die das erfahren. Das finde ich auch sehr gut dargestellt in diesem New York Times Artikel. Da kommen verschiedene Personen zu Wort. Eine Transperson, eine Mutter, Mensch mit Behinderung. Und man sieht, wie breit es und wie vielfältig das ist, dieses Thema der Gewalterfahrung. Und es gibt da unterschiedliche Nuancen. Es gibt natürlich an solchen Orten diejenigen, die Gewalt ausüben, wenn sie in der Machtposition sind. Man denkt an Sozialarbeitende, Pädagogen und so weiter, die in diesen Einrichtungen arbeiten, was immer sehr erschütternd ist. Wir hatten in der vorherigen Folge auch mal die Odenwaldschule zum Beispiel angesprochen, wo eigentlich diejenigen Gewalt ausgeübt haben und Missbrauch begangen haben, beziehungsweise sexuelle Gewalt oder sexualisierte Gewalt, die in der Verantwortung wären, Kinder zu schützen. Und dann gibt es natürlich auch die Gewalt, die untereinander stattfinden kann, unter Jugendlichen oder unter Kindern, die zumindest, das zeigen uns internationale Forschungsergebnisse, nicht unbedingt gesehen wird vom pädagogischen Personal. Und dann gibt es das, was du jetzt auch angesprochen hast. Und das ist vielleicht auch der Link zu den Residential Schools, dass wir auch Programme haben, die eigentlich systematisch auch Gewalt oder Strafen oder mit Scham oder Schuld arbeiten, also apropos Bootcamps, wo das Teil des pädagogischen Systems sogar ist.
Ich dachte, das ist eigentlich verboten. In den USA spricht man dann von diesen Restraints oder Fixierung von Jugendlichen. Mhm. Und eigentlich sollten die nur dazu dienen, dass sie weder sich selbst gefährden und auch niemand anderen gefährden. Mhm. Also für die Strafe dürfen die eigentlich nicht eingesetzt werden.
Nein, natürlich nicht. Also das wäre auch in den USA oder in den Konzepten würde man das nicht lesen. Was man aber sehen muss, ist eigentlich eine Realität in solchen Einrichtungen. Mhm. Wir kommen als Menschen immer wieder an unsere Grenzen in vielfältige Formen. Das sind Jugendliche, die an ihre Grenzen kommen und auf unterschiedliche Art und Weise sozusagen das zum Ausdruck bringen. Es gibt aber auch pädagogisches Personal, was überfordert ist. Und es gibt Situationen, die einfach eskalieren. Wenn wir in Streit kommen, dann braucht es halt irgendwie eine Konfliktlösung.
Du bist ja in die USA gereist, hast mit vielen Leuten gesprochen. Einer davon ist Brian und er hat ein Heim geleitet. Erzähl doch mal, was du da erfahren hast von Brian.
Brian war für mich ein wichtiger Interviewpartner. Martha Holden und Michael Nunu haben das Programm für mich zusammengestellt.
Die beiden sind wo?
Von der Cornell University in New York, weil sie viel Erfahrung dazu haben und unter anderem, da werde ich gleich noch mehr zu berichten, auch ein Programm entwickelt haben, was versucht, Gewalterfahrungen zu minimieren bzw. auch deeskalierend wirken zu können und eine ganzheitliche Form von Heimeinrichtungen anzubieten. Und Michael hat mir gesagt, einer der ersten, mit dem wir reden müssten, das wäre Brian. Brian ist Heimleiter gewesen von einer großen Einrichtung in den USA, wo massiver Missbrauch aufgedeckt wurde, nachdem er 2 Jahre zuvor Leiter geworden ist. Über einen längeren Zeitraum hatte Missbrauch und Misshandlung stattgefunden. Und mit ihm habe ich darüber sprechen können, was dann seine Lehren daraus waren, beziehungsweise was es brauchte bei der Aufarbeitung. Und was er daraus mitgenommen hat aus dieser Zeit.
Wir hören jetzt gleich einen Ausschnitt aus diesen Aufnahmen. Thema ist jetzt Sicherheit. Oft wird Gewalt angewendet unter der Rechtfertigung von Sicherheit. Sicherheit für die Jugendlichen, Sicherheit für die anderen Jugendlichen. Hören wir doch mal rein, was Brian uns erzählt.
We look at like, you know, the blades of grass rather than the lawn. You know, I do think that safety is really elusive, and I think it's elusive because we're not looking at the right things. You know, we're not looking at the culture, we're not looking about the tone, the temperament of the place, the way we actually regard our kids, the way we actually, you know, what we actually believe they're capable of.
Brian findet also, dass man die Grashalme anstaut, statt den Rasen. Auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Er verwendet eine Metapher für das Heimwesen in den USA. Also man achte viel zu wenig auf die Kultur, die in den Einrichtungen herrsche. Also viel zu wenig auf die Stimmung, wie den Kindern begegnet wird. Was meint er damit?
Für mich war das wichtig, daraus zu lernen, dass wenn wir solche Fragen der Gewalterfahrung behandeln, dass wir dann nicht einfach nur Schutz denken. Aus dem Schutz kann man ja auch Kinder und Jugendliche einsperren oder dafür sorgen, dass dann sie keinen Kontakt haben mit anderen. Das, was Brian sagt, ist, dass diese Metapher, wie man nimmt dann einen Feuerlöscher, implementiert den oder man nimmt ein Programm, kümmert sich aber nicht um die Gesamteinrichtung, dass man dann zu kurz greift. Das ist das, was er gelernt hat, dass Sicherheit sozusagen nicht einseitig ist. Wir können nicht nur Sicherheit fokussieren, sondern wir müssen viel breiter denken. Wir müssen das Kindeswohl zentral stellen und eben aber auch den Schutzbedarf. Also dass das nur eine Fokussierung auf kurzzeitige Interventionen, um das zu verhindern, ein Training, eine bestimmte Form der geschlossenen Unterbringung oder Jugendliche voneinander zu trennen örtlich, dass das alleine zu kurz greift. Man muss es ganzheitlich angehen. Und das war für mich zentral.
Wir hören jetzt Brian noch mal etwas dazu sagen.
It has struck me that all those little things that, you know, we do to sort of improve safety don't really stack up to what do you got to do to sort of make sure that you have the right tone in your organization, not just for the kids, for the young people that you're working with, but for your, you know, for the adults doing the work, for the organization as a whole.
Das, was Brian zum Ausdruck bringt, das ist etwas Ganzheitliches braucht. Die Frage ist halt nur, wie macht man das dann in Heimeinrichtungen? Das hat mich interessiert und ich war dann mit Martha Holden und Michael Nunu an der richtigen Adresse. Martha Holden und Michael Nunu haben ein Programm entwickelt, was einen ganzheitlichen Ansatz bietet und zugleich aber auch Konfliktsituationen bzw. die Deeskalation in Konfliktsituationen auch ins Zentrum rückt. Es ist insofern ein typisch amerikanischer Ansatz, weil es dann ein Programm vorschlägt, das im Geiste von Brian die Ganzheitlichkeit adressiert. Und ich hatte das Glück, mit Martha Holden auch eine Einrichtung besuchen zu dürfen, die Waterford Country School in Connecticut. Existiert jetzt auch schon 100 Jahre, 1922 gegründet. Und ich bin dann dort hingefahren, um mehr darüber zu erfahren, was heißt denn das, wenn man jetzt so eine Antwort gibt auf das, was Brian eben die Einrichtungskultur nennt, an dem man arbeiten könnte.
Du warst ja ziemlich begeistert, ich erinnere mich, ja. Hast du mir ja erzählt. Jetzt erzähl doch mal für unsere HörerInnen, wie das da so aussieht, wenn man da so reinfährt auf diesen Campus oder dieses Gelände.
Das Erste, glaube ich, was für mich einen Unterschied gemacht hat, ich hatte mir andere Heimeinrichtungen auch angeschaut, vorab, in unterschiedlicher Art und Weise. Und die sehen eigentlich aus, wie man sich das vielleicht vorstellt. In Amerika, man kommt über so einen langen Driveway, es gibt dann da vorne einen großen Parkplatz.
Große Rasen,
das ist alles gemäht. Es gibt
alles
diese
gemäht, ja.
Bungalow, also es sind jetzt nicht keine hohen Häuser, ja. Sondern es sind diese Bungalow-artigen Häuser. Man hat dann einen Empfang und so weiter. Mhm. Das hat auch so ein bisschen damit zu tun, das muss ich dazu ausführen, dass man natürlich schnell Heim sagt oder Heimeinrichtung, Heime aber sehr unterschiedlich aussehen können, international. Die Einrichtungen, die ich besucht habe und auch diese Berichte über Gewalterfahrungen, die spielen sich häufig im therapienahen Kontext statt. Also es sind eigentlich eher psychiatrienahe Hilfen, die sich vor allem auch an Jugendliche wenden oder Kinder und Jugendlichen versuchen, Angebote zu machen, die auch traumatische Erfahrungen gemacht haben. Oder psychische Probleme haben oder starke Suchtabhängigkeiten etc. Und da stellt man sich das dann so vor. Es hat auch so ein bisschen, es ähnelt an Therapiestationen, vielleicht auch mit einer geschlossenen Einrichtung. Waterford war anders. Waterford ist auf dem Land, es heißt auch Country School. Man fährt auch, wie überall in Amerika, mit dem Auto kommt man rein. Es gibt unterschiedliche viele kleine Häuser. Es ist sehr grün, hat nicht nur den gemähten Rasen, sondern eben auch sehr einladende Bäume. Und eigentlich weiß man noch nicht so richtig, wo man sich da befindet, wenn man da rankommt. Man sieht aber sofort, dass es auch eine Einrichtung für Kinder und Jugendliche ist, wo Begegnungen möglich sind. Ich erinnere mich, dass ich ankam, es gab einen Haufen Kinder, die gespielt haben zusammen Basketball, während dann aber zwei von diesen Kindern auf einer Bank saßen mit jemandem im Gespräch, mit einer erwachsenen Person im Gespräch. Und man merkte so, dass entweder eine Schule ist, eigentlich auch mehr so nach Schule aus, nach Pause. Und dann durfte ich das Hauptgebäude suchen, hab's dann auch gefunden und bin dann da rein. Was mir auch schon gleich aufgefallen ist, an der Wand, wie das oft in so amerikanischen Einrichtungen ist, gibt's dann so Porträts. Wie so, man denkt an den Mitarbeiter des Monats bei McDonald's, das ist natürlich in der Form nicht. Andere Einrichtungen, die haben dann so den, so eine Art Mitarbeiter des Monats. In der Waterford Country School gibt es eine Wand, wo dann die Mitarbeitenden aufgelistet sind, die 20 Jahre Dienstalter haben. In diesen Einrichtungen. Das ist also eine Riesenwand. Der Heimleiter, der mich begrüßt hat, Chris Lacey, mit dem ich dann ein Gespräch führen konnte, der hat auch gesagt, er ist noch nicht an der Wand. Also es gibt andere sozusagen, die da länger arbeiten als er. Und das war ein Unterschied zu anderen Einrichtungen, weil Dienstalter nicht unbedingt selbstverständlich ist. Warum das so ist, da komme ich nachher vielleicht noch zu. Das hat Gründe.
Also die Fluktuation, hohe Fluktuation ist eigentlich üblicher. Du hast jetzt dieses Programm vorhin erwähnt, den Namen hast du nicht genannt, das heißt CARE, also C-A-R-E, aber mit Großbuchstaben geschrieben, aber natürlich auch die Anspielung an CARE. Und erzähl doch mal, was ist CARE und was haben dir Chris und Martha über das Programm erzählt?
CARE steht für Children and Residential Experiences, also die Erfahrung von Kindern wird großgeschrieben. Und CARE ist das zweite Programm, was an der Cornell University im Team von Martha Holden entwickelt wurde. Alongside, wollte ich gerade sagen, jetzt spreche ich schon Englisch, neben dem TCI, die Therapeutic Crisis Intervention.
TCI, abgekürzt.
Ja. Mhm. Und ich könnte dir jetzt wahrscheinlich viel über das CARE-Modell erzählen. Ich glaube aber, dass es viel spannender ist zu hören, was Chris dazu zu erzählen hat.
Hören wir uns doch an, was Chris sagt dazu.
They do overlap, obviously, but so this is how I sort of describe it. CARE is what we use day to day, every day, all day, throughout the day. That's our milieu model, we would call it here. How we want staff to interact with kids, keeping these principles in mind. And it's something that some people are naturally good at, some have to work at, and everybody sort of has to give some focus to over time, just different people on different areas. And if they're good at it, they'll be good employees here and they'll work well with kids and our kids will do well.
Chris erzählt, dass CARE ist bei Ihnen das, was Sie jeden Tag brauchen. Er nennt es das Milieu-Model von Ihnen. Und das ist das, was die Angestellten anleitet im täglichen Umgang mit den Kindern. Und die müssen auch darin trainiert werden. Was hat es denn jetzt mit diesem Care-Model auf sich?
Das Care-Modell ist entwickelt von Martha Holden an der Cornell University. Und wenn wir es einordnen so in europäische Konzepte, dann würden wir denken, es ist eine sehr sozialpädagogische Art und Weise, Heimkultur oder Heimeinrichtung zu denken. Sie haben 6 Prinzipien, nach denen sich Care ausrichtet. Und das geht auch so weit, dass die identitätsstiftend sind in dem Sinne, ich habe Mitarbeitende da mit ihren Badges gesehen und auf der Rückseite haben sie wie so einen Spickzettel diese 6 Care-Prinzipien nochmal aufgeschrieben. Mhm. Wie oft sie dann darauf gucken, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das wirklich nochmal spicken muss. Es zeigt aber eigentlich, wie wichtig das auch für sie ist. Also auf der Vorderseite hast du dein Foto und dein Name, auf der Rückseite sozusagen diese 6 Prinzipien. Und diese 6 Prinzipien im Care-Modell ist, dass es beziehungsbasiert arbeitet. Das heißt, es lässt auch Beziehungen zu. Es ist traumainformiert. Das heißt, man weiß darüber Bescheid, was Trauma macht mit Kindern und Jugendlichen, woran man Trauma erkennt, wie man auf Traumas reagiert. Es ist entwicklungsfokussiert. Das heißt, es geht darum, dass Kinder und Jugendliche wachsen und fördern können, sich entwickeln. Es ist familieninvolviert. Das heißt auch, dass die eigene Geschichte und auch die Zusammenarbeit mit den Familien wichtig sind. Es versteht sich nicht als ein anderer Ort, der losgelöst ist von anderen. Es ist kompetenzorientiert. Das ist der 5. Punkt. Das heißt, es guckt auch nach den Stärken bzw. nach den Kompetenzen, die Kinder und Jugendliche mitbringen. Und es ist ein ökologisches Modell, das heißt, versucht ganzheitlich zu sein, versucht eben auch diese Kultur mitzuprägen. Und das sind so 6 Prinzipien, beziehungsbasiert, traumainformiert, entwicklungsfokussiert, familieninvolviert, kompetenzzentriert und ökologisch orientiert.
Da merkt man jetzt, dass du Dozent bist, weil du das jetzt schön wiederholt hast, damit alle das mitschreiben können. Und das ist aber für mich jetzt gerade ein gutes Stichwort zu sagen, dass man also, wenn man den Podcast hört, nicht mitschreiben muss. Man kann den auch im Tram unterwegs hören, weil wir nämlich in den Shownotes immer die Informationen geben. Also Bücher, die wir erwähnen oder Artikel. Und ich denke jetzt auch dieses Care-Modell, da werden wir Literaturangaben in den Shownotes geben. Ja. Also, dann kommen wir jetzt zum anderen Modell, TCI, TCI geschrieben. Wir hören wieder Chris.
TCI is sort of when things get dangerous or aggressive or a crisis kicks in. So, you know, care works fine for angry kids, upset kids, happy kids, sad kids, family members. But if a kid picks up a rock or a kid picks up a knife or if a kid is threatening to harm another kid, we switch to TCI, which may be, you know, we wouldn't use directive statements necessarily day to day. You don't want to walk around just bossing kids around. But if a kid's picking up a rock, you switch over and you use it. And I think over time, we used TCI first. So we had the verbal de-escalation and the physical intervention skills long before we got care. And so that's what we knew most. And as we adopted care, but the physical interventions and the directive statements and those more critical intervention skills, the times we use them just shrank. So the more we use care and the better we at with the care milieu model, the far less and less we have to use those TCI skills. But we train them all because those are our kids. We only work with traumatized kids. So almost every day you could be at that level.
Das, was Chris hier erzählt, das sind für mich Schlüssellektionen gewesen in meinem Besuch. Das Erste, was er erzählt, ist, dass sie angefangen haben mit diesem Deeskalationstraining. Also, dass sie überhaupt erstmal die Mitarbeitenden bewusst in die Lage gesetzt haben, Konfliktsituationen zu erkennen und runterfahren zu können. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass über das Care-Modell, also über die Veränderung der Kultur, sie auch viel weniger in Situationen gekommen sind, weil sie stärker orientiert sind an der Entwicklung von Kindern. Und trotzdem, und das ist ebenso wichtig, gibt es natürlich in solchen Einrichtungen immer diese Spannungsmomente, dass man sich eigentlich immer auf diesem Moment bewegt, wo etwas eigentlich kritisch ist und dann eben aber auch sozusagen man darin sich Entwicklung ausdrückt in diesen Situationen. Das heißt, dass man Kindern mit ihren Erfahrungen, mit ihren Belastungen in diesen Situationen auch einen Ort gibt, um die auszudrücken und dass man aber auch einen Modus hat, wie man weiß, wenn es dann kippt, dass man dann auch adäquat reagieren kann. TCI. Und das, was er auch erzählt hat, ist, wie viel schlechter sie sozusagen darin werden, wie viel weniger eigentlich.
Sie verlernen TCI. Eigentlich sie verler- diese Methoden. Ja.
Sie verlernen die Methode, sie verlernen eigentlich auch, das ist für uns noch viel schwieriger vorzustellen, vor allem im Kinder- und Jugendhilfekontext, im Psychiatriekontext ist das was anderes, dass man körperliche Situationen deeskaliert. Also diese körperlichen Fixierungen, die Restraints, von denen Sie sprechen, die sind in den USA, habe ich viel häufiger angetroffen, das hat mit der Psychiatrienähe zu tun. Und dass sie das eigentlich wie so verlernen, mit dem TCI eigentlich etwas in die Hand kriegen, wie sie dem vorbeugen können und dass das eigentlich zusammengeht, TCI und Care.
Darf man in der Schweiz, ich meine jetzt nicht in psychiatrischen Einrichtungen, sondern in Kinder- und Jugendheimen, darf man da Jugendliche fixieren? Die Frage wolltest du noch abklären.
Habe ich. Du lässt es drin, Menno, ne? Nein, das, was wir haben, es gibt natürlich den Anspruch auf körperliche Unversehrtheit. Was man macht in solchen Situationen, wo es körperlich wird, ist natürlich eine Güterabwägung. Also wenn ich Gefahr abwenden muss, dann muss ich auch dazwischen gehen. Das ist bei uns aber in dem Sinne keine Intervention, die vor allem nicht so trainiert wird. Ja. Wie wenn du Karate lernst, dann hast du auch einen anderen Umgang, wenn du in Konflikt gehst, sozusagen, weil du es eigentlich systematisch kannst. Mhm. Und jetzt zum Beispiel pädagogisches Personal systematisch darin auszubilden, wie sie Kinder und Jugendlichen fixieren können, ist mir nicht bekannt. Ja. Um ehrlich zu sein, ist das natürlich aber auch etwas, was ich mich eigentlich im Nachhinein erst gefragt habe, nach meinem Besuch in den USA, weil ich weiß, dass es Konfliktsituationen gibt. Wir haben letzte Folge über Ideologien gesprochen und da haben wir den Film Lamif besprochen. Ja. Und da sehen wir das auch. Da geht es zu körperlichen Auseinandersetzungen. In der Regel verlaufen die aber so, dass das nicht systematisch interveniert wird. Und wenn, dann rufen wir die Polizei oder sorgen dafür, dass die Situation auseinanderkommt. Wir reagieren aber in den meisten Fällen pädagogisch damit. Und es ist nicht so, dass mir vieles bekannt ist. Ich weiß aber, dass es natürlich auch körperlich mal zugehen kann. Und natürlich ist das nicht der Anspruch. Wenn wir Kinder und Jugendliche sicheres Milieu anbieten, dann können wir nicht körperlich auf Konfliktsituationen reagieren. Also gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel. Also es gibt Methoden oder Art und Weisen, wie wir eigentlich ein Stück analog bei uns zu TCI, zum Beispiel bei Menschen mit Behinderung in Einrichtungen, wie es das DKIM-Modell, die Eskalation, was direkt darauf ausgerichtet ist. Also da gibt es unterschiedliche Methoden hier auch, um darauf zu reagieren. Ist aber natürlich kontextabhängig.
Gehen wir zurück in die USA. Es gibt noch einen Punkt, den wir noch nicht besprochen haben, nämlich das Geld. Das kommt in diesem New York Times Artikel auch vor. Mhm. Also das ist einfach Einrichtungen oder Ketten von Einrichtungen, wie Hotelketten gibt es so Ketten von Einrichtungen, die Geld damit machen, also die Profit machen wollen mit diesen Jugendlichen. Du hast mir erzählt, das hat mich völlig erstaunt, was du gelernt hast, nämlich ob man auf dem Bauch oder auf dem Rücken fixiert, kostet unterschiedlich viel Geld. Und ich weiß noch, als du mir das erzählt hast, dachte ich so, bitte wie? Also wir reden jetzt hier über Methoden mit Jugendlichen und du redest von Geld.
Geld spielt in unterschiedlichen Formen natürlich eine Rolle. Wir hatten darüber gesprochen im Zusammenhang mit der körperlichen Fixierung. In New York haben sie eine neue gesetzliche Grundlage, nach der man nicht mehr auf dem Bauch fixiert, weil das viel verletzungsanfälliger ist. Man braucht aber zwei Personen dafür. Wenn jemand auf dem Bauch liegt, kann man mit zwei Personen dafür sorgen, dass die Person sich nicht mehr bewegen kann. Wenn jemand auf dem Rücken liegen fixiert, ist es weniger verletzungsanfällig, aber man braucht drei Personen, um jemand bewegungsunfähig zu machen.
Und das ist natürlich teurer.
Und das ist natürlich teurer, weil man immer dafür sorgen muss, dass mindestens drei Leute anwesend sind auf einer Station, damit, wenn etwas passiert, man überhaupt körperlich fixieren kann, so dass es sicher ist. Das ist ja in Anführungsstrichen der Anspruch dabei, dass es die Person nicht verletzt. Es ist für uns eine Diskussion, insbesondere in pädagogischen Settings, die fremd ist. Also mir ist sie fremd. Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass so etwas systematisch ist, dass das einen Unterschied macht. In der Psychiatrie oder in anderen Interventionsformen, vielleicht auch im Strafvollzug, kennt man solche Diskussionen vielleicht. Aber für mich als jemand, der aus der Kinder- und Jugendhilfe kommt, war das erstmal fremd und schockierend.
Lass uns doch noch mal Originalton hören. Wir haben noch ein Stück von Chris, wie er über die Mitarbeitenden spricht. Lass uns mal reinhören.
I can remember one time years ago, I had 5 restraints in a day myself, 20 years ago, in a crazy shelter setting. We don't have 5 restraints a month now. So sometimes we went several months with none. We'll go months without any physical intervention. So we don't know, we get bad at it because we don't practice it very often. So we had to do the practice much more often.
Das heißt, die Mitarbeitenden verlernen mit der Zeit, also in diesem ganzen Change-Prozess verlernen sie, die Kids zu fixieren, indem sie halt die Methode gar nicht so viel anwenden müssen. Was ich mich da gefragt habe, welche Rolle spielen die Arbeitsbedingungen jetzt in der Kultur, die in so in einem Heim herrscht?
ist ein zentraler Punkt. Ich hatte ja vorhin kurz berichtet von diesem Mitarbeiter im Porträt, der schon 20 Jahre in der Einrichtung ist. Das ist nicht selbstverständlich in den USA. Die Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen sind andere, als wir sie haben. Und zwar insofern, als dass das Personal meistens nicht ausgebildet ist mit auf einem Bachelor-Niveau zum Beispiel, sondern sehr vielfältig nach der Highschool oder nach der Ausbildung in diese Einrichtung kommt. Und ein Bachelor soziale Arbeit als Einstiegslohn so $40,000 verdient. Aber das wären dann gruppenleitende Funktionen eher, während die Mitarbeiter auf den Gruppen so viel verdienen wie bei Walmart oder bei McDonald's. Und da kann man sich wahrscheinlich auch vorstellen, dass Überforderungssituationen vor dem Hintergrund einer geringen Ausbildung und entsprechenden auch geringeren Wertschätzung oder Entlöhnung natürlich anders in solchen Situationen Mitarbeiter binden und auch für Qualität sorgen in diesen Einrichtungen. Mit jemand, der darüber viel zu sagen wusste, habe ich auch gesprochen, mit einer Person, die anonym bleibt in dem Interview, die Aufarbeitung von Kindesschutzfällen in der Heimerziehung langjährig schon gemacht hat, und die hat den Punkt aufgegriffen.
Well, I think within our system it's much more bigger than that. It's more global because the reason why the direct care staff that are working with these children do come with such minimal experience is because the system drives that they don't need any experience, and this gets driven by the funding. Mm-hmm. So because there is state funding involved, it's not enough to be able to require agencies to say these direct care staff must have a certain higher level of qualifications or experience.
Was sie also sagt, ist, dass die Art und Weise, wie diese Hilfen vergütet werden, eine große Rolle spielen. Nicht nur die Agencies können sagen, du brauchst besser ausgebildetes Personal, sondern sie müssen entsprechend auch das Geld dafür bekommen. Das ist wie bei uns auch. Also die Finanzierung der Art von der Hilfe, um eben hochqualifiziertes Personal anstellen zu können, das ist etwas, was das ganze System betrifft. Das ist nicht nur eine Einrichtung, die sagen kann, wir machen jetzt einfach, alle müssen besser ausgebildet sein. Was ein Stück weit auch erklärt, warum CARE und TCI dann so ein Investment sind, weil das sind die Einrichtungen, die dafür sorgen, dass ihr Personal so ausgebildet ist. Das ist alles On-the-Job-Training. Das lernen die nicht im Bachelorstudium oder in ihrer Ausbildung, sondern eben in diesen Einrichtungen. Und das ist etwas, was das System betrifft. Das ist das, was sie sagt. Von der Finanzierung her bis hin zu den Einrichtungen, die qualitativ hochwertige Hilfen anbieten. Wie zentral Fragen des Geldes sind, wenn es um Sicherheitsfragen geht, das bringt sie an anderer Stelle nochmal zum Ausdruck. Und zwar für mich eindrücklich.
But if there was enough funding to make it more more worth those who are experienced, more invested, more understanding. Mm-hmm. And they were able to have a salary that is commensurate to their passion. I think it would draw them there, and I think that you would be able to at least have a solid foundation to reduce abuse and maltreatment. And there's a really high turnover rate too as well because of the low pay. Yeah. And it's a stepping point for them, you know. And we are also struggling too with when a level entry position in a residential agency makes the same amount or possibly less than the McDonald's down the street, you know, there goes the turnover. They're not invested, you know. So it's a sad reality that everything comes back to money.
Letztlich hängt alles am Geld, sagt sie. Was nimmst du davon mit?
Das, was ich mitnehme, sind viele Lektionen. Das Erste, was mir wichtig ist, dass wir das Thema zentral setzen. Wir müssen über Gewalterfahrungen in der Heimerziehung sprechen können. Das, was wir nicht machen können oder das wäre ein Trugschluss, wäre einfach etwas importieren. Einfach zu sagen, wir brauchen ja ohne zu schauen, was wir hier haben, zum Beispiel CARE und TCI hier rüberbringen. Das ist ein ganz anderer Kontext, aber die Grundfragen, die wir daraus lernen, die müssen wir uns hier auch stellen, dass wir das Thema zentral stellen. Gewalterfahrung von Kindern und Jugendlichen. Das Zweite ist, dass es zu einseitig wäre, nur den Schutzaspekt ins Zentrum zu rücken, sondern es geht wirklich um Einrichtungskulturen. Wir können die Frage der Entwicklung nicht ohne die Schutzfrage oder ohne die Sicherheitsfrage stellen. Andersrum, wir können die Sicherheitsfrage auch nicht ohne Entwicklungsfrage stellen. Jemand anders, mit dem ich gesprochen hatte, hat mir gesagt, Sicherheit ist der Ort, von dem aus man die Gefahr betrachten kann. Also Kindern und Jugendlichen in Basis gehen, wo sie damit umgehen können, mit Situationen, die sie herausfordern, wo sie sich selber sein können, wo sie sich mit Erwachsenen auseinandersetzen können. Das sind alles Dinge, die zentral für mich sind. Genauso müssen wir aber auch methodische Antworten finden können. Sowohl in der Ausbildung, die Qualität der Ausbildung ist zentral, und auch die Frage, was ist es uns als Gesellschaft eigentlich wert? Was kostet es uns? Was möchten wir dafür investieren? Also die Geldfrage letztendlich auch bei uns zu stellen. Was braucht es, um Kindern und Jugendlichen eine Erfahrung in diesem Heim zu machen, die für sie förderlich ist, woran sie wachsen können, einen sicheren Ort zu geben, aus dem aus man eben die Gefahren des Lebens auch begegnen kann?
Ein sehr großes Thema. Du hast noch viel mehr Bücher mitgebracht, die wir heute nicht erwähnen konnten. Wenn Sie sich noch mehr ins Thema vertiefen wollen, finden Sie Hinweise auf Literatur und Zeitungsartikel auch in den Shownotes. Vielen Dank für das Gespräch, Tim.
Danke, Regula.
Und wenn Sie spannende Themen haben, die wir aufgreifen sollen in unserem Podcast, dann schreiben Sie uns an kommunikation.sozialearbeit@zhw.ch. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Mhm.